Von Gott geleitet. Wir schauen uns gerade die Erzväter an, Mose und die Erzväter der Geschichte Israels. Einige haben wir schon, zwei kommen noch. Vorher möchte ich euch mit euch mir einen Zweig aus dieser Familie anschauen, der gar nicht so direkt da drin ist. Letzten Sonntag habe ich es ja bereits angekündigt. Heute geht es um Esau. Rahel, die Frau vom Isaak, die hat ja zwei Söhne bekommen. Der eine war der Jakob, der andere der Esau. Beide waren als Zwillinge. Esau kam zuerst, Jakob aber direkt hinter ihm. Und da hieß es, und die Jungen wuchsen heran. Esau wurde ein jagdkundlicher Mann, der Mann, ein Mann des freien Feldes. Jakob aber war ein gesitteter Mann, der bei den Zelten blieb. Wie müssen wir uns diesen Esau vorstellen? Vielleicht war er ein wenig grobschlächtig. Intellektuell weiß ich nicht, ob er da der Hellste gewesen ist. Er war ja derjenige, der sich das Erstgeburtsrecht lediglich für ein Linsengericht dort abkaufen ließ. Und dann wurde es in seiner Familie ja immer schlimmer. Jakob klaute ihm, wenn man so will, war es ja ein echtes Klauen, den Erstgeburtssegen. Und dazu betrog Jakob ja sogar seinen Vater. Er verkleidete sich wie Esau, inklusive der Körperbehaarung, die er da mit Fellen nachgemacht hat. Und dann servierte er ihm ja ein Essen, wie der Vater es von seinem jagenden Sohn gewöhnt war. Der Vater war alt, seine Sinnesorgane hatten nachgelassen und der Schwindel flog deshalb erst auf, nachdem der betrogene Sohn dem überraschten Vater auch das Essen angeboten hat. Esau war daraufhin stinksauer, wie man sich vorstellen kann, dass ihm sein Bruder das alles jetzt weggenommen hat, das Letzte, was so der Vater noch zu geben hatte und insbesondere der große Erstgeburtssegen, der dort lag, hat er einfach genommen. Allerdings, auch wenn er zornig geworden ist, er hatte sich im Griff behalten. Er sagte sich, Rache soll es erst geben, wenn der Vater gestorben ist. Ein kleiner Hinweis an dieser Stelle. Im Grunde handelt Esau in dieser Situation schon intuitiv richtig, indem er die Sache erstmal überschläft, bevor er da seinen Rachefeldzug startet und nicht im Affekt einfach handelt. Die Situation geht so aus, Jakob flieht und Esau bleibt zurück. 20 Jahre gehen ins Land, der hier noch als gesittete Mann genannte, kommt ganz unten an. Von seinem Onkel wird er im Grunde als Sklave missbraucht. Und wenn man sich die Dienstbeziehung da genauer anguckt, während der Onkel ihm seine zwei Töchter verschachert, so empfinden es zumindest die Frauen ja später auch selber, muss Jakob die Tiere hüten und dabei lange von der Familie getrennt leben. Ganz unten, dort erreicht ihn dann der Ruf Gottes, die Sache noch von damals mit Esau eben doch zu klären. Jakob kehrt um, er fürchtet sich wie ein Schwerverbrecher vor seinem Onkel. Immerhin hat er ihm ja etlichen Reichtum abgeluchst. Doch Gott bremst seinen Onkel und die Geschichte mit dem Onkel wenigstens geht gut aus. Und dann kommt dieser denkwürdige Moment am Fluss Jabbok, einen Tag bevor er auf Esau trifft. Seine Herden werden aufgeteilt, um sie Esau als Geschenke zu schicken. Und in der Nacht, wo er ganz alleine umherstreift, begegnet er Gott und kämpft. Wir haben es uns letzten Sonntag genauer angeguckt. Er verliert fast, der andere will aufhören. Und Jakob sagt dort, lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen. Er aber sagte, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du hast mich vorher gesegnet. Er wird gesegnet und bekommt dann sogar den Namen, unter dem seine Nachkommen bekannt sind, Israel. Und dann war die Situation folgende. Jakob aber schickte Boten vor sich her zu seinem Bruder Esau ins Land Seir, in das Gebiet von Edom. Und er befahl ihnen und sprach, so sprecht zu Esau, meinem Knecht, dein Knecht Jakob lässt dir sagen, ich bin bei Laban lange in der Fremde gewesen und habe Rinder und Esel, Schafe, Knechte und Mägde und habe ausgesandt, es dir, meinem Herrn, anzusagen, damit ich Gnade vor deinen Augen fände. Die Boten kamen zu Jakob zurück und sprachen, wir kamen zu deinem Bruder Esau und er zieht dir auch entgegen mit 400 Mann. Da fürchtete sich Jakob sehr und ihm wurde bange. Und er teilte das Volk, was bei ihm war, und die Schafe und die Rinder und die Kamele in zwei Lager und sprach, wenn Esau über das eine Lager kommt und macht es nieder, so wird das andere entrinnen. Das ist die eine Seite. Jakob mit ordentlichen Herden und seiner großen Familie. Auf der anderen Seite eben diese Streitmacht mit ihren 400 Mann, die da entgegenkamen. Dem hat Jakob nichts entgegenzusetzen. Und deshalb plant er so eine Exit-Strategie, einen Fluchtweg, wie das alles dann vielleicht doch gelingen könnte. Aber nach diesem Segen, den er in der Nacht in dem Kampf bekam, konnte er nun seinem Bruder entgegentreten. Und dann heißt es, Jakob hob seine Augen auf und sah seinen Bruder Esau kommen mit 400 Mann und er verteilte seine Kinder auf Lea und Rahel und auf die beiden Leibmägde und stellte die Mägde mit ihren Kindern vorne an und Lea mit ihren Kindern dahinter und Rahel mit Josef zuletzt. Und er ging vor ihnen her und neigte sich 7-mal zur Erde, bis er zu seinem Bruder kam. Also, Situation, 400 Mann auf der einen Seite kommen dort langsam an oder auch relativ schnell. Jakob mit seiner Familie auf der anderen Seite. Die Kinder sind den Müttern zugeteilt. Und diesmal steht er nicht als Letzter hinter allen, sondern geht voran. 7-mal, so heißt es hier, verneigt er sich. Das muss für einen Mann, der in der Nacht ja humpelnd geschlagen wurde, ein ziemlich schwieriges Unterfangen gewesen sein, sich 7-mal wirklich bis zur Erde zu verneigen. Also er nimmt da richtig was auf sich. Der das Erstgeburtsrecht ja erkämpft hat, der den Segen von seinem Vater bekommen hat, über seinem Bruder zu stehen, da heißt es ja, Gott gebe dir vom Tau des Himmels und von der Fettigkeit der Erde und dem Korn und dem Wein die Füller. Völker sollen dir dienen und Stämme sollen dir zu Füße fallen. Sei ein Herr über deinen Brüder und deine Muttersöhne sollen dir zu Füße fallen. Verflucht sei, wer dir flucht, gesegnet, wer dich segnet. So lautet der Segen, der an ihn gegangen ist. Esau dagegen hat ja nur gehört, von deinem Schwerte wirst du dich ernähren und deinem Bruder sollst du dienen. Allerdings gab es da noch diesen kleinen Zusatz. Aber es wird geschehen, dass du einmal sein Joch von deinem Halse reißen wirst. 1. Mose 27, Vers 40. Hier an dieser Stelle passiert es, dass es sich umdreht. Der Erstgesegnete, der dem ja die anderen dienen sollen, laut diesem Segen, der verbeugt sich vor dem, den er um seinen Segen betrogen hat. Und nun wird es spannend, was dort passiert. Da heißt es nämlich in 1. Mose 33, Vers 4, Esau aber lief ihm entgegen und herzte ihn und fiel ihm um den Hals und küsste ihn und sie weinten. Wisst ihr, was sich an dieser Stelle zeigt? Esau ist ein freier Mann geworden, der ist wirklich frei geworden. Esau ist da ein herzensgütiger, großmütiger Mann und Bruder. Der denkt nicht mehr an diese Vergeltung gegen seinen Bruder, sondern er will die Versöhnung mit ihm. Da sind Großmut und Barmherzigkeit, die ihn charakterisieren. Leider ist er nicht berühmt geworden. Ja, das Ergebnis von Jakobs Betrug an Esau wird nie wieder ganz zurückgenommen. Esau steht in seiner Bedeutung in der Heilsgeschichte weit hinter Jakob zurück. Sein Name ist nicht groß von Wichtigkeit. Und wenn man sich hier umhorcht, ist Esau ja eine ziemlich unbekannte Person. Eine bessere Gelegenheit, mal so unter uns, konnte Esau ja eigentlich nicht kriegen, als jetzt passierte. Da kommt er ihm entgegen, bietet ihm sowieso alles an, dass er alles haben kann. Eindeutig ist Esau der Stärkere mit seinen 400 Leuten. Und Jakob dort, der Schwache mit seinen paar Knechten und den riesigen Herden drumherum. Da konnte er ihm doch so richtig einen reinwürgen, zumindest sich zeigen lassen, dass er jetzt der Herr ist. Und dass Jakob ja eigentlich gar nichts zu melden hat. Da steht er vor ihm wie auf einem Silbertablett serviert. Er musste nur zugreifen in der Situation. Und jetzt konnte er doch ohne Probleme auch seinen Vorsatz, Jakob zu ermorden, mal eben umsetzen an dieser Stelle. Aber er tut es nicht. Im Gegenteil. Sogar als Jakob vor ihm förmlich zu Kreuze kriecht, nutzt er die Situation nicht aus. Wobei da doch irgendwie dieser altbekannte Charakter der beiden durchkommt. Esau, der eher Gutmütige, und Jakob, der Verzärtelte, der zugleich auch so ein bisschen linkisch und durchtrieben ist. Esau ist halt der Mensch, der ganz aus dem Bauch heraus redet und handelt. Und Jakobs Handeln dagegen ließ sich auch jetzt in dieser irgendwie ganz schön misslichen Situation durchaus von seiner berechnenden Art her begreifen. Seine Unterwürfigkeit ist doch verständlich, die er hier bringt. Ich meine, der Mann hat doch keine Alternative. Liebe Geschwister, wer sich von Gott leiten lässt, der spürt wirklich diese Freiheit. Der muss nicht berechnend seinen Weg gehen, sehen, wie sich die Dinge, die er erlitten hat, irgendwo recht. In Kolosser 3, das haben wir vorhin gehört, hieß es: Jetzt aber legt auch all das ab, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Liebe Geschwister, das ist keine einfache Sache. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, meistens braucht es ein Ventil. Ich fand allerdings interessant, dass mir neulich ein Mann erzählt hat, er hat sich bewusst entschieden, seinen Zorn, wenn er aufkommt, zum Beispiel in Tränen umzuwandeln. Denn der Text, wie ihr in der Textlesung gehört habt, der geht ja weiter. Da heißt es dann: Zieht aber nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer eine Klage an den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Und dann zu diesem allem aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und jetzt steigert sich nochmal: Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem auch ihr berufen worden seid in einem Leib, und seid dankbar. Liebe Geschwister, das ist Freiheit. Wenn plötzlich Friede mein Herz erfüllt und nicht der Kampf. Und so konnte dieser Esau sogar dem Jakob entgegenlaufen und ihn nicht nur an sich herankommen lassen, wie das so ein König tut, so ein Höherer. Er läuft ihm entgegen und herzte ihn und fiel ihm um den Hals und küsste ihn, und sie weinten. Ein kleiner Einschub an dieser Stelle. Esau erscheint ja tatsächlich nicht so großartig wie Jakob in der Heilsgeschichte. Seine Nachkommen haben später Gott sogar so weit verstoßen, dass sie böse Texte der Propheten auf sich ziehen und auch sein Gericht erleben. Aber hier an dieser Stelle geht es ja um Esau selber. Esau war der Erstgeburtssegen damals wichtig, und ich bin überzeugt, dass er auf seine Art und Weise auch Gott nachgefolgt hat. Für Bibelkenner: Im Römerbrief heißt es zwar, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Ganz im Ernst, ich glaube nicht, dass damit eine Gefühlsregung Gottes gemeint ist, der gesagt hat, oh, der kommt auf die Welt und jetzt hasse ich den mal und verwerfe ihn von einer Zeit bis in die Ewigkeit. Sondern ich denke, damit ist ein Nicht-Erwählen für eine bestimmte Situation gemeint, wenn das so hart dort beschrieben wird. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Gott jemand, der sein Erstgeburtsrecht mit Füßen trägt, dass er sagt, der ist vielleicht nicht ganz geeignet, die Heilsgeschichte da der Stammvater nachher zu werden. Aber trotzdem hat er eine Beziehung und ist ein Gesegneter. Auch im Neuen Testament heißt es in Hebräer 11, Vers 20 dazu: Durch Glauben segnete Isaak auch im Hinblick auf zukünftige Dinge den Jakob und den Esau. Und wenn er da aus Glauben heraus segnet, dann muss da auch Gottes Wille hintergestanden haben, dass eben der Esau auch einen Segen bekommt. Es ist nicht ganz so massiv wie bei Jakob auch die Geschichte weitergegangen. Ja, er war nicht der Erwählte für die Heilsgeschichte, aber er hatte auch seinen Segen gehabt und war ein Nachfolger Gottes. Und ich glaube, in dieser Situation kommt nämlich ein wesentlicher Aspekt der Nachfolge, des Leitenlassens von Gott zum Tragen. Er lebt in dieser Freiheit. Selbst von seinem Vorsatz, seinem schlecht gewählten Weg, den er dort hatte, als er gesagt hat, ich werde ihn umbringen, da ist er frei geworden. Gut, man kann sagen, wenn man verletzt ist, dann dauert so eine Sache. Immerhin ist diese Situation ja über einem Jahrzehnt, nachdem das passiert ist, dann vorgefallen. Da ist ja einige Zeit ins Land gegangen, wo auch Esau seine Gefühle verarbeiten konnte. Und es stimmt, wenn jemand verletzt wird, wenn jemand betrogen wird, wenn irgendetwas Schlimmes passiert, dann braucht das auch seine Zeit. Das kann auch ein jahrelanger Prozess sein, gerade wenn es darum geht, dass irgendetwas ganz Schlimmes passiert ist, ein großer Verlust und Schmerz. Aber was wir wissen können ist, was wir hier sehen, man kann davon frei werden. Esau kann Jakob ohne Rache im Herzen begegnen, frei und unbeschwert. Er läuft ihm entgegen und herzt ihn an dieser Stelle. Römer 12 sagt dazu, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Das ist doch Freiheit im Glauben. Gebt Gott den Raum für die Rache. Und das ist manchmal schwer. Ich habe selber erlebt, wie ich gerne im Grunde auch Rache üben würde an manchen Dingen, die mir oder meiner Familie angetan wurden und denen, die das getan haben, mal so richtig zeigen. Aber nein, ich werde es nicht tun. Ja, der Text sagt, ich darf mich auch darüber ärgern. Ne? Wenn ihr da lest, ne? Dem Zorn darf man einen gewissen Raum geben. Der hat auch seine Berechtigung, dass man die Gefühle dort erlebt. Aber man darf sich nicht in diesen Gefühlen nachher verlieren. Ja, wir müssen erstmal feststellen, dass wir da was verloren haben. Das ist richtig. Aber der Punkt ist, vergeltet nicht Böses mit Bösem und gebt dann diese Sache auch Gott ab. Mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Das ist nicht mein Ding, mich darum zu kümmern. Mein Gott wird es tun. Freiheit, liebe Geschwister, kann ganz schön schwer sein. Und vielleicht hat Esau auch wirklich diese 20 Jahre fast gebraucht, die Jakob weg war, damit er diese Freiheit wirklich leben konnte. Bei Jakobus lautet dann diese Aussage so: Ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Zorn kann in Rache umschlagen. Und darauf liegt kein Segen. Das ist nicht Gottes Gerechtigkeit. Und deshalb, wenn ich alles an Gott abgeben kann, dann passiert das, was Jesus in Johannes 8 sagt. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Johannes 8, Vers 36. Und das ist das Schöne, was wir auch nachher im Abendmahl feiern werden. Durch Jesus Christus sind wir heute alle frei und müssen uns das nicht erkämpfen. Es mag schwer sein, die Verletzungen abzugeben. Denn dazu gehört ja auch, dass wir das irgendwie in unserem Leben integrieren, was da passiert ist, und wirklich auch offen dafür werden, um uns von Gott leiten zu lassen. Und das kann manchmal länger dauern, bis das gelingt, als man es eigentlich möchte, denn zuerst muss man ja begreifen, was da passiert ist, und da kann Wut und Zorn aufkommen. Aber das muss dann verarbeitet werden. Und manches ist dabei vielleicht sogar so schlimm, dass wir es gar nicht erstmal in Wut und Zorn fassen können, sondern einfach nur verdrängen und es dann hochkommen lassen müssen und selber geschockt über uns sind, was da vielleicht sogar hochkommt. Bei Esau kam der Wut und Zorn ziemlich schnell hoch. Aber wenn sie da sind, dann kann ich sie Gott abgeben. Denn es gilt, wirkliche Freiheit kann ich erst erleben, wenn ich meinen Zorn, meine Rache ja, dieses Selbst in die Hand nehmen, meinem Gott abgebe. Zurück zu Esau. Esau aber lief ihm entgegen und herzte ihn und fiel ihm um den Hals und küsste ihn und sie weinten. Und darauf setzt dann ein Dialog ein und diesen Dialog finde ich sehr spannend, weil er genau beschreibt diese Situation, was da vorher im Grunde gewesen ist. Und Esau hob seine Augen auf und sah die Frauen mit den Kindern und sprach, wer sind diese bei dir? Er antwortet, es sind die Kinder, die Gott deinem Knecht beschert hat. Und die Mägde traten herzu mit ihren Kindern und neigten sich vor ihm. Und Lea trat auch herzu mit ihren Kindern und sie neigten sich vor ihm. Danach trat Josef und Rahel herzu und sie neigten sich auch vor ihm. Diese Kinder, die Gott deinem Knecht beschert hat, das ist nicht ganz präzise die übersetzt. Hier steht eigentlich Shanan im Hebräischen und das ist eine Variante des Schenkens, die ein Geschenk aus Gnade bezeichnet. Nicht einfach eine Bescherung. Aus Gnade habe ich sie von Gott beschenkt bekommen, so sagt Jakob hier. Gnade ist dieses zentrale Motiv, um das Jakob auch bittet und aus dem er an dieser Stelle schöpft. Er hat noch nicht ganz begriffen, dass Esau an ihm als Mensch wesentlich mehr liegt als an dieser Rache und dieser Geschichte, die damals passiert ist. Nein, Esau ist es nicht, der in den Kategorien von Demütigung und Gewinnen denkt. Nun habe ich verloren, um zu gewinnen. Sondern ganz im Gegenteil. Jakob ist es, der diese Kategorien vor Augen hat. Ich muss Knecht sein, mich möglichst tief verneigen, damit ich nachher alles gewinnen kann. Ist es nicht auch eine Art der Liebe, dass Esau es übergeht, dass er Jakob so liebevoll begegnet ist und nun eine unterwürfige Mannschaft dargezeigt bekommt? Denn nun kommt diese zweite Stufe. Und Esau sprach, was willst du mit all den Herden, denen ich begegnet bin? Er antwortet, dass ich Gnade fände vor meinem Herrn. Esau sprach, ich habe genug, mein Bruder, behalte, was du hast. Hey, das ist wieder dieser Gegensatz, ne? Esau hat diese entgegenziehenden Herden nicht wirklich wahrgenommen, ist an ihnen einfach vorbeigegangen. Nun, irgendwie muss er ja seine Herden hüten und vielleicht ist das so ein neumodischer Kram, den er da mitgebracht hat, dass man die so aufteilt und in einzelnen Gruppen macht. Diese Viehwirtschaft mit getrennten Herden. Esau als Jäger interessierte das nicht. Er will zu seinem Bruder. Und Jakob will ihn eigentlich gnädig stimmen. Gnade, dieses Motiv scheint erneut durch. Jakob bietet diese ganzen Herden ihm an und Esau zeigt seine Freiheit. Ich habe genug, Bruder. Behalte, was du hast. Der Knecht, als der sich Jakob übrigens gerade in seiner vorherigen Antwort bezeichnet hat, der steht nun diesem Begriff mein Bruder gegenüber. Esau will wirklich keine Rache. Er ist auch nicht an irgendeiner Herrschaft jetzt über seinen Bruder interessiert. An der Machtfrage in dieser Geschichte war uns der Jakob immer interessiert. Esau interessiert das nicht. Und das ist, denke ich, auch der zweite Punkt. Wer von Gott geleitet ist, dem geht es nicht um Macht. Dem geht es nicht darum, seine Interessen durchzusetzen, sondern der kann eben in dieser Freiheit leben. In Markus 9 sagt Jesus, er rief die 12 und spricht zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, so soll er der Letzte von allen und aller Diener sein. Der, der in der Situation hier schuldig ist, der pocht auf Machtverhältnisse, weil so kann man das ja irgendwie geregelt kriegen, ne? Wenn ich sozusagen der Mächtigere bin, dann ist ja meine Schuld nicht so dramatisch. Ihr seht es ja jetzt gerade im Impeachment-Verfahren. Der, der die Macht hat, der entscheiden kann im Senat, der kriegt auch seine Regelungen durch und wird freigesprochen. Wer nicht die Macht hat, der muss sich hinten anstellen bei der Sache. Es geht auf Überlegen sein und Unterlegen sein und dann kann man sich ja da den richtigen Weg machen. Esau könnte darauf eingehen, es ausnutzen, aber er tut's nicht. Er nimmt seinen Segen, der sich ja unzweifelsfrei in seinem Leben zeigt, und geht in diese Geschwisterschaft hinein. Jakob bleibt sein Bruder. Segen mit Herrschaft und Dienerschaft ist gar nicht das Ziel seines Handelns. Ich meine, wohin das Handeln, dieses Machthandeln führt, das können wir an den vielen Krisenherden dieser Welt sehen, wo sich Leute nicht einig werden, welche Macht denn jetzt die größere und die stärkere ist. Und das notfalls auch mit Waffengewalt ausspielen. Ein Sklavenhalter ermahnt Paulus sogar, als er einen entlaufenen Sklaven zurückschickt, im Brief Philemon, nicht länger ihn als einen Sklaven, sondern mehr als einen Sklaven, als einen geliebten Bruder, besonders für mich, viel mehr aber für dich, sowohl im Fleisch als auch im Herrn, ihn zu sehen. Da ist dieser entlaufene Sklave kein Sklave mehr, sondern ein Bruder. Ja, er soll seinem Sklavenhalter dienen, dem Philemon. Deshalb schickt ihn Paulus auch zurück, auch wenn er ihm hilfreich gewesen wäre, dieser Philemon dem Paulus. Und Paulus selber schreibt dem Philemon, dem Sklavenbesitzer gegenüber, deshalb, obwohl ich große Freimütigkeit in Christus habe, dir zu gebieten, was sich geziemt, bitte ich dich doch vielmehr um die Liebe willen, als ein solcher wie ich, Paulus der Alte, jetzt auch Gefangener in Christus Jesus bin. Also Paulus als großer Geistlicher, wahrscheinlich hatte er Philemon sogar zum Glauben geführt, hätte auch einen Befehl aussprechen können oder ihn anweisen können. Immerhin hat er doch die Ahnung und weiß auch über geistliche Dinge Bescheid, da kann er das doch einfach anweisen und die Macht des geistlichen Fachmannes ausspielen. Aber er verzichtet darauf ganz bewusst. Aber ohne deinen Willen wollte ich nichts tun, damit deine Wohltat nicht wie gezwungen, sondern freiwillig sei. Liebe Geschwister, Liebe kann man nicht in einem Machtverhältnis zeigen, sondern kann sich nur in einem freiwilligen Verhältnis zeigen, nicht in einer Machtstruktur. Auch unsere menschlichen Beziehungen können nur von gegenseitiger Annahme geprägtes Verhalten zeigen, nicht in einem Kampf. Wer kämpft, der will letzten Endes Verlierer haben. Denn im Kampf gibt es den Gewinner und den Verlierer. Wer aber auf der Geschwisterebene kommt, der will Beziehung. Leider lässt es sich leichter meistens in Machtbeziehungen leben, weil man da einfach Anweisungen gibt und sich gar nicht um den anderen kümmern muss. Und das fällt einem manchmal leichter, als diesen anderen Weg zu gehen, diesen geschwisterlichen. Und selbst in Gemeinden und als Christen sind wir davon nicht unbedingt frei. Aber wir brauchen das. Wir brauchen diesen anderen Weg, diesen geläufigen Weg. Wir brauchen das Team, die Gemeinschaft oder biblisch gesprochen eben die Gemeinde, deren Haupt Jesus Christus selber ist. Liebe Geschwister, wir haben uns angeschaut, wer von Gott geleitet wird, hat wirkliche Freiheit. Auch die zur Vergebung und Gott, den Gott seines Zorns sein zu lassen. Wer von Gott geleitet wird, der muss auch nicht um Macht kämpfen, sondern kann eben in einem Team leben. Der muss nicht heimlich Absprachen irgendwie treffen und Netze mit doppeltem Boden noch knüpfen, sondern der kann sich dem anderen in Geschwisterschaft geben. Oder im Team eben leben lassen. Und nun gibt es einen ganz großen Höhepunkt in diesem Dialog, der alles zuspritzt. Dazu möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Da gab es einen Rabbi, der fragte seine Schüler, wann hört eigentlich die Nacht auf und wann beginnt der Tag? Ein Schüler antwortet darauf mit der Frage, beginnt der Tag vielleicht, Entschuldigung, wenn ich einen Zwetschgenbaum von einem Pfirsichbaum unterscheiden kann? Der Rabbi verneinte. Ein anderer Schüler fragt, beginnt der Tag, wenn ich einen Esel von einem Hund unterscheiden kann? Und wieder verneinte der Rabbi. Und da bedrängten die Schüler den Rabbi und sagten, sag uns doch die richtige Antwort. Wann hört die Nacht auf und wann beginnt der Tag? Der Rabbi schweigt einen Augenblick und dann sagt er, die Nacht hört auf, wenn du in ein menschliches Gesicht siehst und es wird heller Tag, wenn du darin in diesem Gesicht deinen Bruder erkennst. Bei Jakob und Esau spitzt sich das Gespräch so zu. Jakob aber sagte, nicht doch, wenn ich überhaupt Gunst gefunden habe in deinen Augen, dann nimm meine Geschenke aus meiner Hand. Denn ich habe ja doch dein Angesicht gesehen, wie man das Angesicht Gottes sieht, und du hast Gefallen an mir gehabt. Der Psalmbeter in Psalm 42 sagt, meine Seele dürstet nach Gott, meinem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Liebe Geschwister, das ist die Antwort, wenn ich das Angesicht meines Gegenübers als Bruder sehen kann. Jakob erkennt, in Esau erscheint ihm Gott selber. Umgekehrt beschreibt es dann Jesus andersrum in Matthäus 5. Ich sage euch aber, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dann biete ihm auch die andere da. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so geh mit ihm zwei, gib dem, der dich bittet und wende dich nicht von dem ab, der von dir etwas borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Darin, liebe Geschwister, zeigt sich das Gesicht Gottes. Manche übersetzen diesen Vers 11, diese Segensgabe, mit dem Begriff Geschenk. Aber liebe Geschwister, hier geht es nicht um irgendein Geschenk. Hier steht eine etwas andere Vokabel als im Vers 12, dem Geschenk, die Mincha. Hier steht Beracha und das kommt vom Segen. Das ist ein Segensgeschenk, was dort steht. Ich habe extra die Luther-Übersetzung 84 als Text genommen für diesen Vers, denn die versucht das wiederzugeben. Hier passiert nämlich geistlich was ganz Besonderes. Jakob hat doch den Erstgeburtssegen erschlichen, erinnert ihr euch? Und nun sieht er, es ist Gott, der ihm gnädig geblieben ist. Aus Gnaden ist er beschenkt worden. Und nun teilt er diesen Segen, gibt ihn sozusagen zurück, diesen Segen, der an ihn gekommen ist. Und damit ist hier nicht irgendein Geschenk gemeint. Jakob gibt da nicht irgendwelche Herden ab, die in seinem Reichtum halt einfach sind, so als Bestechungszahlung an den Esau. Sondern hier passiert eine symbolische Wiedergutmachung. Und das Interessante ist, es geht ja weiter dort, nimm doch diese Segensgabe von mir an, die ich dir zugebracht habe, denn Gott hat sie mir beschert und ich habe von allem genug. Und so nötigte er sie, dass er sie nahm. Esau stößt diesen Segen an dieser Stelle nicht ab, sondern er nimmt ihn an. Erst als Jakob damit deutlich macht, hier geht diese Segenslinie, dieser Segen, der bei mir ist, auch auf dich über, weil diese Herden, die ich dir gebe, das sind nicht irgendwelche Tiere, die ich dir da gebe, damit du ein bisschen reicher wirst, sondern das ist der Segen Gottes, der auf mir gelegen hat. Und daran hast du Anteil. Und deshalb gebe ich dir diese Segen, diese Tiere dort ab. Das bedeutet, dieses nötigte er ihn, dann nimmt er es an. Nein, Esau wird nicht der Stammvater Israels. Er wird auch nicht mehr häufig erwähnt. Wir bekommen eher mit, als seine Nachfahren sich von Gott dann absetzen. Aber hier ist Esau selber, dieser gesegnete Mann, und als solcher zu sehen. Stärker und genauso reich beschenkt wie Jakob. Ja, er ist es sogar, der ja letzten Endes die ganze Zeit bei seiner Familie verbringen konnte, der nicht in die Fremde abhauen musste und sich verstecken musste, der bei Isaak sein konnte und bis zum Tode von Rebekka dort blieb, seiner Mutter. Ich möchte schließen mit der Frage an dich: Bist du bereit, wirklich alles Gott abzugeben, um dann in diese Freiheit hineinzukommen, vielleicht auch auf einem längeren Weg, und dann für dein Gegenüber eben so ein Angesicht Gottes zu werden? Das ist doch eine schöne Vorstellung, ein schöner Weg, den wir gehen können. Amen.